Hoi und herzlich willkommen zum Wurzelgespräche-Podcast. Dein Podcast, wo wir mit spannenden Menschen den Blick zu ihren Wurzeln richten. Ein Podcast, der verbindet, inspiriert und zum Nachdenken anregt. Mein Name ist Jacqueline «Jackie» Baumann und ich freue mich, vielfältige Lebenswege, tiefe Einblicke und prägende Erfahrungen mit dir zu teilen. Heute darf ich hier in Göttinghofen zu Gast sein. Vor mir sitzen Carmen und Roger Huber von Huber Wein. Und wir reden heute über euch, über eures Familienunternehmen Huber Wein. Und ich freue mich mega fest, heute bei euch zu Gast zu sein. Danke vielmals.
Danke, schön bist du da.
Und wie ihr vielleicht gehört oder wie ihr ja schon gehört habt beim Intro, ich sitze heute das erste Mal zwei Menschen gegenüber und nicht nur jemandem. Mega cool auch, die neue Erfahrung zu haben und jetzt können auch mit zwei Menschen gleichzeitig zu reden. Und gerade in eurem Fall natürlich auch mega cool, weil ihr eben ein Paar sind und gleichzeitig auch miteinander wirkt bei Huber Wein. Und ja, auch noch einen spannenden Blickwinkel natürlich durch da könnt einnehmen. Starten tun wir natürlich wie immer und ich würde euch fragen, wo spürt ihr tiefe Wurzeln in eurem Leben oder was bedeutet für uns verwurzelt sein? Carmen, würdest du gerade mal anfangen?
Das ist gerade schon eine schwierige Frage zum Starten. Hey, Wurzeln gibt es verschiedene, ich glaube. Wir sind seit zwei Jahren wieder zurück in der Ostschweiz. Mhm. Wir sind beide hier aufgewachsen, beide etwa 10 Minuten von hier. Also, wir sind nicht so weit gekommen, haben aber die Runde gemacht. Ich habe in St. Gallen studiert. Nachher sind wir auf Luzern zusammen und dann wieder näher zurück heim, also auf Zürich. Und die letzten 8 Jahre dann sind wir in Zürich gewesen, wo dann auch das Projekt Huber Wein gestartet hat, oder von Zürich aus jetzt, von unserer Seite. Und dann vor ein bisschen mehr als 2 Jahren war klar, wir kommen jetzt wieder heim. Mhm. Weil es schon auch unsere Wurzeln sind. Auch natürlich, weil wir eine Tochter bekommen haben. Und darum, irgendwie Wurzeln ist einerseits ist sehr fest verbunden mit Familie. Mhm. Und das ist aber auch verbunden mit Huber Wein. Darum glaube ich schon, unsere Wurzeln sind da. Und jetzt würde ich sagen, wenn wir jetzt überlegen, würden wir wieder zurück oder wieder weg von da. Ich glaube nicht.
Mhm. Ja. Hinter wieder zurück zu den ursprünglichen
Wurzeln. Ja, obwohl wir schon ein bisschen Bammel hatten, ob denn da die richtige Entscheidung ist. Ja, weil es schon ein Unterschied ist. Und jedes oder alles hat ja Vor- und Nachteile. Also die Freiheit oder auch so ein bisschen, ja, die Horizonterweiterung ist sicher super gewesen. Einerseits persönlich, aber auch fürs Geschäft. Mhm. Aber es ist auch wieder schön. Oder man schätzt auch wieder Sachen, die man vielleicht eine Zeit lang ein bisschen aus den Augen verloren hat.
Mhm. Habt ihr euch denn schon kennengelernt, ganz früher? Also habt ihr euch schon kennt von Kindheit, Jugend?
Ja, geht schon in die Schulzeit zurück. Hätten aber uns wieder ein bisschen aus den Augen verloren. Aber haben dann gleich relativ schnell gemerkt, dass das gleich matchen könnte. Und ja, wir sind gleich mit 18 sind wir zusammengekommen. Und ja, ist eine lange Zeit seither, ja, wo wir zusammen bestreiten. Und,
lange Weg, ja. Schön. Wie ist das bei dir mit den Wurzeln, Roger? Was würdest du so ein bisschen für eine Antwort geben auf die Frage?
Ja, sehr eine ähnliche Antwort wie Carmen. Also Familie, Heimat, Freunde, das ist schon das, was einem Halt gibt. Und Wurzeln, das ja, kann man schon sagen, Wurzeln schlagen, macht man halt einen Ort, wo man sich wohlfühlt. Wo man ja, sich ein Leben kann vorstellen kann mit Familie, mit Freunden. Mhm. Ein bisschen so.
Wie war das für euch gewesen, zum Zurückkommen? Du hast so ein bisschen angetönt vorher, Carmen. Es ist so ein Vorteil von städtischem Leben, wahrscheinlich gewisse Sachen, die man vermisst. Und trotzdem auch wieder so ein bisschen ein Heimkommen. Es ist natürlich ein wunderschöner Ort, wo wir jetzt da auch nicht zurückgekommen sind, wo wir da sind, rein von der Landschaft und so weiter her, von den Gegebenheiten. Wie hat sich das angefühlt?
Gut. Wir müssen vielleicht sagen, wir sind beide jetzt nicht in unser Ursprungselternhaus zurück. Ich glaube, da haben wir wie beide gesagt, obwohl da überhaupt nicht etwas Schlechtes ist, aber für uns hätte das jetzt auch nicht gestimmt.
Ja.
Und natürlich auch unter den Voraussetzungen, dass die Zusammenarbeit auch mit Heidi und Christian, den Schwiegereltern, da haben wir gewusst, dass das funktioniert. Also, wir wohnen jetzt schon sehr nahe, also wir arbeiten zusammen, wir wohnen gerade Tür an Tür oder im gleichen Haus. Und das hätte ich mir wahrscheinlich vor 20 Jahren nicht so vorgestellt. Aber es ist immer, kommt immer darauf an, mit wem und dass man auch irgendwie sich oder der sich gegenseitig den Freiraum irgendwie gibt oder auch der respektiert. Und darum, ja, und dann ist da ein gutes Gefühl gewesen. Und wir haben die letzten Jahre, bevor wir dann, oder bevor klar ist, dass wir da dürfen, in dem Hausteil uns, oder unsere Wurzeln schlagen, haben wir in einer Stadtwohnung gewohnt, in Zürich, relativ zentral, was mega cool war. Aber so längerfristig, oder wenn wir jetzt überlegen, zurück in die Wohnung, das wäre, glaube ich, gar nicht möglich. Obwohl wir sind dort auch schnell in der Natur gewesen und gleich irgendwie sind wir, also da jetzt ist schon der Luxus von Freiraum oder von direkt können raus und gerade auch noch mit einem Kind, das ist wie so, das ist unser Luxus.
Die ja. Weite haben.
Die Weite und die Nähe einfach auch zu der Natur.
Sowohl als auch. Mega schön. Ja.
Genau.
Roger, würdest du uns mal mitnehmen, so ein bisschen in die Geschichte von Huberwein? Wie ist das gekommen? Es ist auch so, ich finde, Weinbau jetzt aus meinem Blickwinkel raus, ist so ein faszinierender Bereich, wo vielleicht jeder auch so ein bisschen Bilder dazu hat, aber ich glaube, so genau wissen, wie es funktioniert, da tönt die wenigsten. Und du hast mir vorher schon so ein bisschen angetönt, dass da ja eigentlich auch so ein Weg war, aus einem normalen, in Anführungszeichen, Landwirtschaftsbetrieb mit Milchwirtschaft eigentlich hin zu den, quasi dem Rebbau. Würdest du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, geschichtlich?
Ja, sehr gern. Also wir sind eigentlich auch ein Stück weit drinnen gerutscht, weil Carmen wie auch ich, wir haben eine andere Ausbildung gemacht, ein anderes Studium noch, wo nicht viel mit dem Rebbau zu tun hat. 2013 ist aber gleich dann der Moment gekommen, wo wir uns haben müssen wie so ein bisschen entscheiden, wie es mit dem familiären Betrieb weitergeht. Also das heisst der Landwirtschaftsbetrieb, wo mein Vater führt oder geführt hat. Und ja, uns war es immer ein Anliegen gewesen, um gleich irgendwie den Betrieb in der nächsten Generation zu führen. Wir haben allerdings gewusst, wir wollen einen neuen Weg einschlagen. Wir wollen nicht das übernehmen, was wir schon haben, also den Obstbau sozusagen. Und ja, wir brauchen wie einfach das mal ein weisses Blatt, dass wir uns das selber können ausleben können, um kreativ werden, um ja, wie unser eigenes Ding zu machen. Und der Betrieb, ehemalig Paul Rutischhauser, wo mein Vater schon drauf die Lehre gemacht hat, haben wir 2013, wie schon erwähnt, dürfen übernehmen. Und so ist das eigentlich wie so ein bisschen geboren, weil der Betrieb hat nebst dem Obstbau auch noch einen Rebberg beinhaltet. Und wir haben wie in dem das grosse Potenzial gesehen. Oder wie so ein bisschen unsere Chance, um halt einen Landwirtschaftsbetrieb weiterzuführen, aber auf einem neuen Weg. Und zwar mit dem kleinen Rebberg von dazumal, wo dazumal noch 80 Jahre umfasst hat. Und ja, 2013 haben wir dann auch schon mal den ersten Wein dürfen machen. Das sind ein paar einzelne Flaschen, wo wir dann zusammen mit Freunden an unserem Küchentisch noch degustiert und genossen haben. Und irgendwie hat uns das nicht mehr losgelassen. Und wir haben dort wie so gemerkt, hey, wir können zusammen, also Generationen überschneiden, ein neues Projekt starten, das auch wiederum mit der Landwirtschaft zu tun hat, aber in einem neuen Bereich, jetzt eben dann im Rebbau und so eigentlich auch den Betrieb in die nächste Generation zu führen, oder? Mit einer eigenen Handschrift, mit neuen Ideen und Ja, und so ist es dann eigentlich dann wie losgegangen und jedes Jahr ist ein bisschen mehr dazugekommen. Wir haben uns auch müssen in die Materie einarbeiten. Also wir sind zwar irgendwie schon immer näher der Landwirtschaft gewesen, oder zumindest ich. Ich bin auf dem Hof gross geworden. Also ich habe auch im Herbst draussen mitgeholfen. Wir haben Äpfel zusammengelesen, halt, wie man das halt da auf dem Land ja, so ein bisschen kennt. Und wir haben dann aber gleich auch wie so gemerkt oder uns wie so die Überlegung gemacht, ja, wie wollen wir das angehen? Weil nochmal ein Studium, nochmal eine Ausbildung, ja, hat extrem viel Zeit nochmal beansprucht und irgendwie sind wir gleich schon an dem Punkt gewesen im Leben, wo wir das alles schon mal durchgemacht haben und wir haben eigentlich wie gerade wollen loslassen. Und darum haben wir das eigentlich uns das Wissen, das was noch gebraucht hat, um können, so einen Betrieb zu führen, eigentlich wie ja, im Selbststudium oder mit Kurs oder was auch alles dann braucht, um das Wissen zu erlangen, uns so ein bisschen ja, zugeleitet und Learning by Doing, so ein bisschen in dem Sinn. Und ja, wir sind wie halt mit dem Betrieb einfach miteinander gewachsen. Also mir wie auch der Betrieb ist immer ein bisschen grösser geworden und man hat eigentlich das, was man gelernt hat, auch stetig können anwenden, brauchen und sind immer neue Herausforderungen da und man hat dann auch immer wieder das Nötige dafür gemacht, um die können bewältigen.
Wie war das für dich gewesen, Carmen? Oder zuerst mal vielleicht, aus welchem Background kommst du? Was hast du vorher gemacht oder machst du es immer noch natürlich auch?
Ich bin Sekt-Lehrerin. Also schon mit Leuten. Also jetzt habe ich auch wieder viel mit Leuten zu tun. Wenn wir Degustationen haben, wir haben recht viele private Gruppen, die zu uns auf den Hof kommen. Aber natürlich aus einer anderen Perspektive. Und ich kann dem Roger nur zustimmen, aber ich glaube, was so für mich jetzt auch so als Schwiegertochter, obwohl ich bin ja schon lange da, da dabei und wir kennen uns sehr gut, aber gleich so für mich ist schon sehr massgebend gewesen und immer noch der Christian, mein Schwiegervater, der einfach vom Typ her, er ist wirklich so ein Macher und zwar im positiven Sinn und er ist aber auch ein Visionär, er sieht, dass Investitionen braucht und dass da nachhaltig muss sein. Und er ist einfach immer sehr bestärkend gewesen und immer noch. Und auch jetzt ich, wirklich Learning by Doing, ich bin auf dem Land aufgewachsen, aber nicht auf dem Hof. Und bin jetzt nicht mega in Berührung gekommen mit landwirtschaftlichen Arbeiten oder Arbeiten von außen. Und dass er so vom Typ her, gibt es wie nicht Fehler, sondern dass man Sachen macht und manchmal, oder gerade jetzt irgendwie als Beispiel irgendwie bei einem Winterschnitt, ja, wo du irgendetwas schneidest, wo jetzt wirklich nicht richtig war, oder wo er dann sagt, ja, das ist jetzt eine super Herausforderung.
Und um mit dem wieder
ja, überhaupt lernen. Nicht belehrend. oder irgendwie, also für mich sehr unterstützend, dass ich irgendwie im Selbstvertrauen, dass wir in der dass ich auch überhaupt getraut habe, das zu machen. Ja. Und vielleicht schon auch die Zusammenarbeit zwischen dem Roger und Christian oder irgendwie die Generationen, wo irgendwie eine extreme Dynamik entstanden ist, vor allem am Anfang. Also jetzt sind wir, würde ich sagen, ein relativ eingespieltes Team und wir haben auch die Rollen rechnen, definieren, wer macht was, was auch extrem wichtig ist oder Ruhe gegeben hat. Aber gerade am Anfang, dass sie zwei Lust hatten oder dass das weitergeht, dass der Betrieb weitergeht. Und so sind sie ja eigentlich auch auf uns zugekommen. Sie würden da gerne weitermachen, aber wahrscheinlich hätten sie es nicht gemacht, wenn sie mir gesagt hätten, nein. Was auch verständlich ist. Und wir hatten irgendwie Lust gehabt auf so ein Projekt, vielleicht auch recht blauäugig.
Das ist mir gar nicht so schlecht.
Ja, eine Marke aufzubauen. Aber wir haben alle wahrscheinlich nicht gewusst gehabt, oder uns können vorstellen, wo wir jetzt sitzen. Also, dass es so rausgekommen ist, ist mega schön. Und dass sie auch irgendwie den Mut hatten oder uns als Vertrauen gegeben haben, komm, dann gehen wir in die Richtung. Und wahrscheinlich wären wir, sie hätten es vielleicht allein nicht so gemacht in dem Stil, wie es jetzt ist. Und wir hätten die Grundvoraussetzungen gar nicht gehabt.
Ja, und lustig ist eigentlich, oder man darf das wie auch sagen, der Rebbau ist schon auch so ein bisschen nicht gerade ein Zufall, dass das es so gekommen ist, sondern mehr einfach ja, wir haben auf den Betrieb mal analysiert und geschaut, was kann man machen kann. Und wir haben einfach im Rebbau schlussendlich die grössten Potenziale gesehen. Und klar hat uns die Materie wie schon immer fasziniert. Mit all den Reisen, die wir gemacht haben, ist das irgendwie, sind wir schon auch ein bisschen den Weingüter und den Rebbergen genommen und haben so geschaut, was es so gibt auf dieser Welt. Und es ist halt, man rutscht immer tiefer drin hinein und es nimmt einem Wunder. Und ja, das ist einfach so eine grosse Welt mit so viel Wissen, mit so vielen spannenden Geschichten. Und die haben wir aufgesogen und haben dann wie versucht, daraus etwas Eigenes zu machen, oder? Mit den Gegebenheiten, die wir da haben und mit dem Potenzial, das wir auch gesehen haben, um da wirklich unser ganz eigenes Projekt können, daraus entstehen zu lassen. Und aber wie ich kurz gesagt habe, ist eben zusammen etwas machen, ein Projekt starten, so ein bisschen das eigene Ding. Das war schon eine grosse Herzensangelegenheit gewesen, dass wir etwas von Grund auf aufbauen mit einem Produkt, das es vorher noch nicht gegeben hat. Also das heisst, ja, wie wollen wir uns gegen aussen präsentieren? Was ist unsere Absicht, unsere Ziel? Das ist so ein grosses Thema und ja, das hat uns einfach mega fasziniert, um da wir ein bisschen mal einfach von Grund aus, von Null zu starten und mal schauen, wo der Weg herführt.
Mega spannend auch, ja. Und die Kreativität kennst ja du auch aus deinem Background raus. Du bist Innenarchitekt, sage ich da richtig?
Ja.
Und hast da auch wie so ein bisschen einbringen im Betrieb? Oder wie fließt die Kreativität vielleicht auch so beidseitig ein bisschen? Weil ich finde ja immer, es inspiriert ja gegenseitig, was man macht, auch immer so ein bisschen das Wirken in einer Form vielleicht.
Ja, sehr. Also halt das schon auch Studium, also mein Beruf, den ich dann schlussendlich auch 10 Jahre ausgeübt habe und immer noch ausübe, plus halt ja, die verschiedenen Standorte, die wir schlussendlich uns zur Heimat gemacht haben, also das urbane Leben, wo uns schon auch sehr geprägt hat, wo wir vieles auch, sagen wir mal, in die Ostschweiz rausgetragen haben oder unser Projekt einfließen lassen haben. Und schlussendlich ist es gerade auch in unserer Branche, also halt Geschichte, der Auftritt und das muss man alles irgendwie wie verbildlichen. Und da ist natürlich ein kreativer Background schon auch sehr hilfreich. Sei das bei einer Etikette oder einfach beim Corporate Identity, das aufzubauen. Also, wenn man da nicht irgendwie so ein bisschen einen Rucksack kann mitbringen, ist man sehr auf fremde Hilfe angewiesen, dass man auch wirklich etwas Cooles kann aufbauen. Wir haben jetzt aber vieles auch in Eigenleistung machen können. Haben natürlich auch immer dort die Hilfe geholt, wo wir sie gebraucht haben. Aber wir brauchen sie ständig, also mit allem, was wir machen. Also das ist halt der kreative Aspekt, ist schon immer sehr, sehr wichtig. Und da hilft mir natürlich auch, ja, die Grundlage, die ich über das Studium, über meine Lehre habe, dürfen mir erarbeiten.
Und kann man jetzt vorher erwähnt, dass so ein bisschen das generationenübergreifende oder auch, dass jeder seine Rolle gefunden hat. Wie haben das jetzt aufgeteilt? Was sind so ein bisschen die Rollen, die sich jetzt dadurch ergeben haben, in dem ganzen Familienkontext?
Momentan ist es so, dass Christian und Heidi, also die Schwiegereltern, sie wollen, oder eigentlich, also wir haben, wie in jeder Firma, jedes Geschäft, wir haben auch, wir sagen, wir brauchen unsere Sitzungen, wo man Sachen bespricht, wo auch jeder, muss sagen, wann er will und vielleicht auch, wann er nicht mehr will, weil ich meine, es ist ja sehr persönlich, es verändert sich auch. Und vielleicht muss man auch noch irgendwie überlegen, was ist letztes Jahr so passiert, das war ja noch Corona, ein Lockdown, der uns auch beschäftigt hat. Und man ist in einem Aufbau von einem neuen Produkt und dann man hat sich schon herauskristallisiert, was jeder Moment, oder was vielleicht auch jeder gut kann und wann er auch will. Und momentan ist es so, dass die Schwiegereltern, sie wollen wirklich draussen Arbeiten machen. Das ist ihr Hauptlied, oder dort haben sie den Lied. Und das ist auch gut. Und wir haben den Lied im Verkauf, in Degustationen, im Marketing. Und dann, ja, ich habe das Gefühl, das ist immer noch recht gut so, dass man auch sagt, hey, man muss sich auch vertrauen können. Nicht alle müssen überall mitdenken, weil das ist manchmal auch ein bisschen anstrengend.
Ja.
Und manchmal, wenn zu viel mitdenken, kann ich Gott eher etwas dort leben, wie wenn einfach jemand Verantwortung hat. Und wenn halt ein Fehler passiert, dann passiert ein Fehler. Aber dann ist wie so klar und auch einem anderen Vertrauen geben, dass das gut kommt. Und da finde ich, das ist schon, glaube ich, eine Stärke von uns, dass wir da, oder dass wir da auch ein bisschen gelernt haben, dass man da macht.
Ja, mega wichtig, weil es gibt dann auch eine Klarheit und eine Struktur ja auch innen, oder? Wenn nicht jeder den Ende auch noch so ein bisschen reinfunkt, weil es jeder gut meint und gut will. Ist so auch eine Wahrnehmung von mir, jetzt rein landwirtschaftlich passiert das auch viel so in den Generationen übergab, wenn die Klarheit fehlt und wie du auch so schön gesagt hast, Kommunikation und immer wieder zusammen anhocken und immer wieder zusammen reden, kann ja nicht funktionieren, weil es läuft ja so viel zusammen, sowohl Unternehmen, Familienleben, Produktion als ganze landwirtschaftliche Wirken. Da muss man irgendwie eben zusammen so die Strukturen finden in dem Sinn.
Ja, ich glaube, Kommunikation ist in allen Bereichen, meine, das ist mega wichtig. Und da sind wir, glaube ich, haben wir auch müssen lernen oder haben wir gelernt und sind aber sicher noch nicht fertig mit aber da ist man wahrscheinlich nie.
Nein, da gibt immer wieder neue Herausforderungen oder auch Chancen, die man dann nutzen kann. Nehmt uns doch mal noch so mit. Ich finde das auch spannend, einfach auch da hinter Kulissen vom landwirtschaftlichen Aspekt oder von dem Weinbau, von dem Rebbau einfach auch noch mal zu erzählen oder da mitzuteilen. Vielleicht mal so aufs Jahr raus. Wo fangen wir an, Anfang Jahr, und wo führt es denn an bis zur Ernte von diesen Trauben?
Ja, also das Jahr ist ein bisschen aufgeteilt in so Hauptarbeiten. Und momentan, jetzt sind wir da bald Anfang November, sind wir eigentlich am Ende wie auch vom Anfang, wie am Anfang von einem neuen Jahr. Also das heisst, der Rebstock lässt jetzt den Blätter fallen. Er macht die letzten Einlagerungen sozusagen. Also all die Energie, die er noch kann, in den Stock bringen, macht er, tut er jetzt noch erledigen mit den letzten Sonnenstrahlen, und dann gehen eigentlich die Blätter am Boden, und dann ist eigentlich zuerst einmal so ein bisschen ein Durchschnaufen, oder der Rebstock geht dann sozusagen in die Winterpause. Und wir werden dann eigentlich im Januar dann wieder aktiv. Wir geben dem Rebstock auch zuerst einmal die Zeit, um sich erholen von diesen Strapazen, die das Jahr durch entstanden sind. Und dann Januar bis März geben wir eigentlich wie so ein bisschen wieder die Struktur am Rebstock sozusagen. Das heisst, wir machen dort den Rebschnitt, also wir schneiden eigentlich alles zurück bis auf eine Fruchtrute. Und die tut man dann, sobald man dann die gelegt hat, tut man die am Draht eigentlich fixieren. Und von dort aus tut sich dann der Stock wieder entwickeln.
Entschuldigung, wenn ich einhake, sind da mehrjährige, also die sind über Jahre, sind das die gleichen Rebstücke, die benutzt werden? Oder wie?
Ja, also gesetzt ist eigentlich nur der Rebstock, der bleibt eigentlich immer.
Okay.
Und der Rest, also die ganze Laubwand, all die Fruchtruten, das sind so die
Äste,
wo aufgehen, wo man in das Gerüst eigentlich einarbeitet, das wird eigentlich jedes Jahr wieder zurückgeschnitten.
Ja,
bis auf einen, wo man dann wieder braucht, wo eigentlich wieder die Grundlage ist für die neuen Triebe, die dann halt wieder anwachsen, im neuen Jahr dann. Und das ist eigentlich sehr entscheidend, weil man muss dort den Stock schon so gut analysieren oder wie so ein bisschen, dass man das auch, also man muss eigentlich immer Jahre vorausdenken, wie soll sich der Stock entwickeln, und das macht man eigentlich mit dem Rebschnitt. Also dort legt man eigentlich die Grundlage, und wie kann man nicht mal kurz erwähnt hat, wenn man das irgendwie wie falsch macht, also ein Falsch gibt es nicht, aber ja, er nimmt dann mal Dimensionen an oder eine Form, die halt nicht mehr ideal ist, um die Fruchtrute nachher super auf den Draht zu legen, und es macht die Arbeit umständlicher. Darum braucht es eigentlich so eine gewisse Perfektion oder wie so eine Idee von jedem Rebstock, wie man den will in die Zukunft führen oder wie der soll aussehen, dass man das sehr effizient kann gestalten, dass einem die Arbeit erleichtert wird und das einfach gäbig ist in der Handhabung. Und darum ist das so die Arbeit, die am meisten Zeit beansprucht. Also, da ist man dann gerne mal einen Monat, zwei beschäftigt, bis man da jeden Rebstock geschnitten hat. Ja. Und nachher schafft man eigentlich mit dieser einen Fruchtrute das ganze Jahr durch. Der wird dann auf den Draht abgebunden. Dort kommen dann nachher aus diesen Augen, aus den Knospen kommen dann nachher die Triebe. Das tut man dann auch wieder reduzieren. Wir arbeiten meistens mit so 8 neuen Trieben, die wir dann aufziehen im Gerüst. Und ja, mit denen schaffen wir dann das Jahr durch. Und dort folgen dann Arbeiten wie ja, Menge reduzieren. Also die Trauben, die dort anwachsen, also das ist am Anfang halt nur das Gerüst. Das tut man dann reduzieren oder rausschneiden. Dass man dann eigentlich wie das alles so vorbereitet, dass man es im Herbst nur noch abschneiden kann. Und dann im Sommer durch hat man dann die ganze Laubarbeit, also das heisst, man dort dann den ganzen Traubenbereich freisetzen, muss halt dort dann auch schauen, dass man das halt ja, richtig macht. Oder ein Blatt ist halt, schafft Photosynthese, also das ist einfach Zucker, wo umgewandelt wird. Und das nimmt eigentlich immer auch ab, je länger das Blatt am Stock ist, desto weniger Photosynthese kann es eigentlich auch produzieren. Das heisst, man muss auch immer wieder mit neuen Blättern arbeiten und dort dann die reduzieren, die schon am längsten am Stock sind. Und man macht dann obendurch, muss man dann eigentlich die auch kappen. Also so eine Fruchtrute kann bis zu 3-4 Meter machen und das wäre dann irgendwie wie so ein bisschen ausufern. Darum muss man die auch wieder in Form bringen. Also das heisst, man muss dann die obendurch wieder zurückschneiden und das ist so ein stetiger Prozess, dass man so eine schöne Kultur hat. Jetzt habe ich allerdings nur über den Rebstock an sich geredet, oder? Das Jahr durch, also bis zu der Ernte gibt es natürlich auch jenes die andere Arbeiten. Also bei uns ist das halt auch sehr wichtig oder ein grosser Bestandteil, die ganze Bodenbearbeitung. Also halt, ja, das ist schlussendlich wie Grundlage, oder? Wenn man einen schlechten Boden hat, dann ja, kann auch nicht gut anwachsen. Und das will man möglichst auf natürlichem Weg machen. Also wir verwenden da wieder alte Techniken wie eine Spatte, einen Boden öffnen, dass er kann schnaufen, dass er kann Stickstoff einlagern oder auch freisetzen. Der ganze Unterstockbereich, das ist eigentlich alles unter der Rebe sozusagen. Konventionell würde man das mit Herbizid eigentlich freilegen, aber wir sind da auch schon seit Anfang eigentlich Herbizid frei und tun das mechanisch machen, also einfach wie ein Hacken sozusagen, wie man es im Garten würde machen, dass das einfach vom Unkraut befreit ist, dass gerade auch in trockenen Jahren der Rebstock den Wasserstress auch nicht hat, weil es noch andere Kulturen am Boden hat, sondern dass er dort eigentlich wie so ein bisschen eine freie Zone hat. Und natürlich auch die ganze Diversität im Rebberg, oder dass man halt nicht nur Monokulturen haben, dass man auch noch andere Pflanzen anlegen, dass man mit den Nützlingen kann arbeiten, also mit den Insekten. Einfach, da braucht es eine Diversität mit Blumen, mit allem, was halt dazugehört. Und das wird halt schon auch immer wichtiger, dass man eigentlich das, was man der Natur relativ über viele Jahre weggenommen hat, dass man das eigentlich wieder zurückgibt, dass man da eigentlich ein gutes System haben.
Ich finde jetzt gerade zwei Bereiche so rausstechend von dem, was du erzählt hast. Das eine ist so die Vision, die man hat mit dem Rebstock, den man schafft. Also es ist eigentlich wie so ein Künstler, der irgendwie ein Kunstwerk erschafft. Man muss eine Vision haben für den Rebstock und dementsprechend ist man dann dran am Schneiden. Und ich finde das so interessant. Ich weiss, ich habe meinen Schwiegervater in Spee letztes Jahr mal gefragt, wie denn das funktioniert mit dem Obstbaum schneiden. Und dann hat er gesagt, da macht man einfach ein bisschen so und da spürt man ein bisschen. Und, das ist so ein bisschen. Und dann hat er gesagt, ja, eigentlich ist es, man ist dort sehr nahe dran, man macht es von Hand. Da merkt man auch, viele andere Sachen in der Landwirtschaft werden heutzutage mit grossen Maschinen bearbeitet. Aber gerade so einen Schnitt einer Pflanze oder so eine Bearbeitung, jetzt gerade auch, wie du erzählt hast, im Weinbau ganz, ganz viel Handarbeit. Man ist sehr nahe an der Pflanze dran, man spürt die Pflanze. Und es ist eigentlich dann, er hat mir dann auch gesagt, ja, macht jeder ein bisschen anders und da ist ein bisschen, es gibt da keine Technik. Und ich so, in dem Fall machst du es nach Gefühl. Oh, 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 oh. Aber ich habe dann das so spannend gefunden, dass eben viel mehr eigentlich doch noch intuitiv läuft, jetzt so aus meiner Sicht halt. Und dass man halt, wenn man näher dran ist an den Pflanzen, auch da spürt, was braucht die Natur, was braucht die Pflanze. Und da ja auch wieder ein Teil von der Nachhaltigkeit dann irgendwie anfängt. Wie war das für dich gewesen, wo du das erste Mal so einen Rebstock hast dürfen oder müssen schneiden?
Ich war natürlich viel langsamer gewesen. Mm. Also wirklich, weil ich auch das Gefühl hatte, das ist eine mega Entscheidung.
Extrem.
Ja, aber auch da ist der Christian sehr, wie soll ich sagen, Unterstützung. Er hat gesagt, ja, man muss gar nicht so viel überlegen, mach einfach, da kommst du schon rein. Und ja. Und dort weiter haben wir ja noch eine Frostrute gelassen. Also einen zweiten, wie so ein Backup, wenn ein Frosch kommt.
Ah, dass der eine darf da, quasi
ja,
weg.
Ja, und da habe ich jetzt also gefunden, rein so psychologisch noch gut, dann hat man noch ein etwas Zweites. Und man kommt, es ist schon so, man kommt dann wirklich so ein bisschen, auch ein bisschen, fast ein bisschen meditativ, man kommt irgendwie so drin rein und ein bisschen das Gespür über. Und vielleicht man kommt dann in den Sinn, wir haben da den Rebberg hier zu Göttinghof, also gerade hier hinterm Wald. Und seit jetzt vierten Jahr, sage ich es richtig, haben wir Zulgen, noch einen zweiten Rebberg können in Pacht nehmen. Und der war schon bestocht mit Reben. Und ein Teil davon ist auch ein bisschen älter. Und dort ist auch der Rochefaser gesagt hat, ist nicht so konstant geschnitten worden. Ist einfach, zum Teil sind die Rebstöcke ein bisschen schräg angestanden und so. Und da hat der Christian eine mega tolle Challenge gefunden, um jetzt den wieder so ein bisschen ja, in Schuss zu bringen. Mir war gar auch nicht so bewusst gewesen, wie wichtig das eigentlich dann für das ganze Rebjahr ist und vor allem auch für die Bearbeitung, dass das schon extrem entscheidend ist. Und jetzt haben wir auch richtig Freude, dass jetzt da nach ein paar Jahren sieht man es auch wirklich schon. Oder auch, das ist gerade so einem Rundweg, wo sehr viele Leute durchlaufen und dass die uns wirklich sagen, hey, sie sehen da wirklich aktiv, was da passiert ist, dass man Wert auf das legt.
Mega schön.
Und das ist schon eine mega Bestätigung auch, oder ja, ist auch schön.
Für die Arbeit, die man auch hat, oder ist ja sehr zeitintensiv, wie das tönt hat, weil er wirklich so Reben für Reben wieder...
Ja, er hat dann dort, ich weiss nicht, das Beispiel gemacht, das ist für ihn ist fast so ein bisschen wie ein Zahnarzt oder Coiffeur, wo irgendwie muss, ja, jetzt, wo ist es, oder... Oder optimieren und da ein bisschen Schönheitskorrektur machen. Ja. Und das stimmt irgendwie, ja.
Und eben nicht nur nach außen, sondern schlussendlich auch eben vom Ertrag her, wie kann man ernten, sehr maßgebend genau. Dann auch fürs weitere Bearbeiten.
Und für viele Leute ist ja eben, eigentlich jeder hat irgendetwas mit Wein zu tun oder ja, im Bezug und es wird auch recht romantisiert. Und viele sagen...
Viele sind in der Landwirtschaft.
Viele, genau. Und viele sagen, ja, wir können da mal helfen. Und dann haben sie helfen, ist eigentlich immer Wimmen. Und dann hat man noch so im Kopf ein bisschen Trübeli ablesen, zum Teil einfach sogar stampfen. Und dann vor allem ein Gläschen Wein trinken. Aber das eigentlich, der Wimmen ist wie so... Das ist die wenigst strengste Arbeit. Das ist irgendwie, da machst du ja, wir wimmen bei schönem Wetter. Es ist sehr etwas Gesellschaftliches. Aber dass rundherum noch so viele andere Arbeiten gibt, das wissen viele Leute gar nicht. Ja. Aber woher auch? Also, ja.
Ich habe einen mega schönen Imagefilm, glaube ich, auf der Homepage. Ich habe ihn, glaube ich, mal auf Social Media gesehen, wo man das sieht, wo ihr den Schnitt macht. Ist das richtig?
Ja, das war wirklich auch ein bisschen Mikro, wie wir gemerkt haben, dass viele Leute wie einfach nur das Wimmen im Fokus. Ja. Und man fragt dann immer nur, wie war der Herbst gewesen, aber was vorher alles noch passieren kann. Und ich meine, jetzt dieses Jahr war es auch recht herausfordernd gewesen. Wir hatten wieder Glück gehabt, wir hatten keinen Hagel gehabt. Aber gewisse haben irgendwie im August noch Hagel verwischt. Also kurz vor der Ernte. Und das ist ja wie so, da denkt man gar nicht dran. Was, oder was halt alles rundherum noch oder welche Einflüsse noch entscheidend sind.
Wir haben da vorher auch im Vorgespräch noch kurz angesprochen gehabt, das mit der Landwirtschaft, eben, es sind so viele Faktoren, die Einfluss nehmen können, weil es ist halt wirklich einfach die Natur und das Wirken mit der Natur, bestmöglichst mit der Natur. Und so, wie du da jetzt vorher erzählt hast, ist da euch ja auch ein grosses Anliegen. Und was da alles dahinter steckt, da nimmt man wie nicht wahr. Und eben, es sind dann so Bilder, ist ja auch schön, also ist ja auch wichtig, dass man schöne Bilder hat zum Transportieren und so weiter. Aber das sind meistens immer die Aspekte, die dann eben schön aussehen und das Ernten und dann mit dem Wein und bei strahlendem Sonnenschein. Aber eben, was dann manchmal noch passiert, auch gerade eben, wenn das Wetter anders ist, bei Wind und Wetter raus, sind dann manchmal auch andere Momente, die man dann erlebt, oder? Also in dem landwirtschaftlichen Kontext.
Ja, auf jeden Fall. Aber wir nutzen die Momente ja auch, um halt das nach Hause zu tragen, mhm. oder? Und die Leute wollen ja auch die schönen Bilder sehen. Also perfekte Trauben, mhm. ein schöner Rebstock, der voll im Saft ist und mhm. halt wirklich die schöne Seite vom Rebbau. Mhm. Und alles andere, das zeigen wir nicht, oder? Weil, ja, vielleicht wäre es zwar auch noch spannend, um mal halt hinter Kulissen zu sehen, aber das ist ja wie ein Teil vom Marketing oder von der Werbung. Also man nimmt ja immer die guten, die schönen Momente zum Austragen. Und alles andere, das bleibt dann meistens im Archiv, so in Erinnerung. Oder man erzählt es mal an einem Tisch, also wie sie ja eigentlich war.
Und alles für Herausforderungen.
Ja, und es dann nicht mehr so romantisieren, wie man das halt teilweise in den Social Media oder wo auch immer dann, ja, das macht.
Ja. Und der andere Punkt, der so ein bisschen vorher rausgestochen ist, ist schon das Thema Nachhaltigkeit und was das alles noch rundherum bedeutet. Man redet auch da vielfach so ein bisschen oberflächlich davon, man kennt eben so gewisse Labels. Und wir haben gerade auch vorher darüber geredet, eben nur ein Label spricht ja nicht allein dafür, dass etwas nachhaltig gemacht wird. Da gibt es gewisse Richtlinien, aber die kann man auch einhalten, wenn man jetzt nicht ein gewisses Label sich irgendwo drauf druckt oder wie auch immer. Was sind da alles für Aspekte? Du hast vor ein paar schon erwähnt, Biodiversität sicher ein grosses Thema, das auch immer mehr ja, benutzt auch wird, aber auch bewusst der Natur etwas zurückgeben wird. Das Spritzen hast du erwähnt, dass ihr auch nicht spritzt oder von Anfang an schon auf Pestizid oder Herbizid vor allem verzichtet. Was gibt es da noch, so Kleinigkeiten vielleicht auch, wo man auch darf, sehen, was da alles mit der Natur auch gewirkt wird?
Ja, also grundsätzlich, also wir haben das schon x-mal durchdiskutiert, oder? Auch wenn wir ein biozertifizierter Betrieb werden, was sind Pro, was sind Kontras? Mhm. Und ja, wir haben wir irgendwie das Commitment noch nicht gegeben, um zu sagen, ja, mal, wir sind jetzt gemäß Zertifikat ein Bio-Betrieb, sondern wir nehmen eigentlich überall die guten Sachen raus, also von all diesen Richtlinien und versuchen eigentlich wie daraus unsere eigene nachhaltige Landwirtschaft zu erzeugen. Mm. Und viele biologische Aspekte, eben wie Pflanzenschutz, Bodenbearbeitung, sind also sehr überzeugend. Also ja, will man irgendwie auch über Generationen einen gesunden Rebberg, muss man auch den Weg einschlagen, sagen wir. Bei uns ist oft so ein bisschen halt das Problem oder was dagegen spricht, ist, wir arbeiten sehr viel mit konventionellen Sorten, also die herkömmlichen Sorten. Mhm. Und gerade jetzt ein Müller-Thurgau ist sehr anfällig jetzt auf Mehltau.
Ja.
Und wenn wir jetzt einen nassen Frühling oder einen nassen Sommer verwischen, ist es einfach sehr schwierig, um das Biologische zu bewirtschaften. Das heisst, biologisch schaffen wir meistens mit Kupfer und Schwefel, ist additiv. Bei jedem Regen ist der Pflanzenschutz eigentlich wieder weg. Das heisst, man muss das relativ viel aufbringen, sozusagen, mit einer Spritzung. Und das nimmt dann Dimensionen an, die wir dann auch nicht mehr für sinnvoll erachten. Also das heisst, man muss dann irgendwie doppelt so viel spritzen wie konventionell. Und gerade mit unseren Steillagen ist dann halt dann auch wieder so ein Thema mit der Bodenverdichtung, wie man so viel muss fahren. Und ja, und in dem Moment haben wir dann wie so gesagt, wenn wir so eine Situation haben, dann gehen wir auf konventionell. Das heisst, wir verwenden da ein Spritzmittel, das halt ins Blatt reingeht, wo das einfach einen anderen Schutz hat. Also ein bisschen einen längerfristigen Schutz, also vielleicht über 2 Wochen, wo man dann halt auf die ein oder andere Spritzungen könnte verzichten. Hingegen, wenn wir jetzt einen warmen, trockenen Sommer haben, dann können wir eigentlich ja auch mit den recht gut mit den Biomitteln aus, also mit dem Additiven, weil die Belastung nicht so gross ist. Und Und bei uns ist halt schlussendlich schon auch immer das so ein wirtschaftlicher Aspekt, weil wir haben von Anfang an gesagt, ja, also wir wollen unsere Arbeit auch in irgendeiner Form entlöhnen. Und nur weil wir jetzt gesagt haben, wir sind ein Biobetrieb, um nachher irgendwie auf einem schlechten Jahr auf 40% Ertrag zu verzichten, aus einer Ideologie heraus, haben wir also gefunden, ja, entspricht nicht ganz unseren Vorstellungen. Oder ist irgendwie wie so ein bisschen dann halt, ja, es muss wie beides stimmen. Also, und unsere Antwort war dann wie so ein bisschen gewesen, ja, wir tun vielleicht die konventionellen Sorten, die sehr anfällig sind, überdenken. Also wir haben jetzt vor 3 Jahren die ersten Piwi-Pflanzen gesetzt. Also das sind pilzresistente. Das ist eine Kreuzung aus der Wildrebe und einer konventionellen Sorte. Die hat man gekreuzt und durch das ist sie nicht mehr, also ist sie eine robustere Pflanze geworden und sie ist nicht so anfällig auf all die Krankheiten. Das heisst, sie brauchen schon viel weniger Behandlung. Und wir haben so das Gefühl, dass einfach das die längerfristige Lösung ist, dass man halt schon mit anderen Pflanzen schafft, wo gar nicht so sensibel oder so anfällig sind. Dort war einfach die Schwierigkeit gewesen, dass man lange halt wirklich keine Sorten, Piwi-Sorten gehabt hat, wo auch auf dem Markt das Potenzial, ja, hatten, oder wo man das Potenzial gesehen hat. Das hat sich aber jetzt gerade im Weisswein-Bereich sehr stark geändert und mittlerweile haben wir gleich die ein oder andere Sorte, die vollumfänglich kann, überzeugen kann, wo wir auch gesehen haben, das hat Potenzial und die könnte vielleicht auch irgendwann einmal die konventionelle Sorte ablösen. Also, ja.
Wie geht es denn weiter? Man hat geerntet, es wird verarbeitet und dann kommt so der Teil, wo alle Leute super finden, weil wenn, dann kommt der Wein, dann wird der Wein hergestellt. Wie ist da so das weitere Vorgehen, wenn ihr uns da noch wollt, mitnehmen wollt, so, wenn dann der Wein entsteht?
Also das Ganze kommt dann nachher in den Keller und dort hat man nachher den 5-monatigen Prozess oder, von der ganzen Kellerarbeit, also von der Verarbeitung von der Trauben. Und ja, ich sage jetzt mal, das ist auch das, was am wenigsten nach außen getragen wird, weil da hat jeder so ein bisschen seine Geheimnisse und es ist manchmal auch nicht mehr so romantisch, wie es im Rebberg ist. Also, okay. Ja, also das mit den Trauben, mit den nackten Füßen stampfen und den Saft nachher können in eine Flasche abfüllen, den vergärten Saft, das ist nicht mehr ganz die Realität, sondern es ist mittlerweile halt auch schon sehr viel Technik, also nicht Technik in dem Sinn, von man dort Wein stark verändern, sondern das ist eine Presse, die heutzutage pneumatisch ist und man kann das so gut einstellen, dass man halt wirklich den Saft oder die Trauben so fein presst, dass man halt wirklich nur das rausholt, wo einem nützt oder wo die beste Qualität ist und nicht noch viel anders mitkommt. Und das ist nur eines von vielen Sachen, oder? Wo halt sehr, sehr massgebend ist, dass man nebst, oder dass man, sagen wir mal, aus einer guten Traubenqualität aber einen tollen Wein kann machen. Und der ganze Prozess, der dauert damals so etwa bis im Februar rein. Und im Februar ist in dem Moment auch da, wo man die Weine können abfüllen können. Also die Stalltankwein heisst, das sind nur im Stalltank gewesen. Mit den anderen gehen wir teilweise dann noch ins Holzfass. Dort dauert es nämlich noch ein bisschen länger, bis man den Wein dann in die Flasche bringt.
Wie ist das, wenn ihr den Wein einmal zuerst mal probiert, wieder so einen neuen? Auch jedes Mal wahrscheinlich auch aufregend. Wie ist die Qualität auch wirklich denn?
Mega spannend und auch wieder Entscheidungen. Jetzt gerade irgendwie mit Wein, wo vielleicht auch im Berg sind. Wir haben einen super Kellermeister, man ist immer wieder im Austausch und damit, also ist natürlich dann auch eine Vertrauensbasis, oder, wo man einander auch mal vertrauen und klar, er weiss, oder in welche Richtung das soll gehen, unsere Stilistik, aber das ist schon noch, ja, ein spezieller Moment.
Aufregend dann auch, zu probieren.
Ja, also man hat halt wie schon wieder die Vorstellung, wie er muss sein, oder was, wo er muss besser werden, weil man hat irgendwie das ganze Jahr durch irgendwie Feedback und will vielleicht die ein oder andere Korrektur dann auch vornehmen, um halt nochmal, also verbessern tönt jetzt so ein bisschen, aber schlussendlich soll er ja auch ankommen, oder? Wir müssen ihn ja können verkaufen und das sind dann eigentlich die Feinjustierungen, die man dann im Keller halt gleich noch wieder machen kann. Aber schlussendlich, wenn er dann kommt, weiss man dann nämlich gleich erst irgendwie 3-4 Monate nach der Abfüllung, weil er braucht dann auch wieder Zeit, um nochmal ein bisschen ruhen und sich entwickeln, die ganze Flaschenreifung, die dann halt auch noch stattfindet. Und es ist halt schon sehr ein langsamer Prozess oder ein langwieriger. Also die kleinsten Entscheidungen, die man fällt, das Ergebnis daraus raus, hat man eigentlich immer viel später. Und durch das muss man auch immer wieder irgendwie vorausdenken. Oder? Es ist halt schon sehr ein aufregender Moment. Ob denn das auch so gekommen ist, wenn man das dazu mal geplant hat. Oder?
Braucht auch viel Geduld. Also immer wieder mal sich dann auch bewusst zu werden, okay, es braucht die Zeit. Und wir müssen irgendwie auch abwarten und die Zeit dem geben, wo es braucht, in dem Sinn.
Ja, vielleicht Geduld, aber irgendwie finde ich da auch noch einen schönen Aspekt an dieser Materie, weil es ist ja dann gleich wieder von Jahr zu Jahr unterschiedlich die Natur bestimmt. Und in so vielen anderen Lebensbereichen haben wir alles unter Kontrolle, oder wir haben zumindest das Gefühl, man hat alles geplant und überall ist alles schon durchgetaktet und das ist jetzt bei uns schon auch, aber gleich am Schluss entscheidet die Natur. Und ich finde da, auch wenn es manchmal, also jetzt gerade auch den Herbst habe ich wieder gefühlt, schon recht nervenaufreibend und gleich ist sie mir gut.
Ja. Holt auch einmal wieder ein bisschen zurück auf den Boden.
Ja, ein bisschen Erde. Es kommt dann schon so, wie es kommt.
Ja, das ist auch jedes Jahr die Vorfreude wieder da auf den neuen Jahrgang, weil halt jeder Jahrgang wieder anders ist, oder? Das Jahr verläuft einfach sehr unterschiedlich und das hat auch direkt einen Einfluss auf Qualität oder auf den Wein. Also darum, es ist wirklich ein Naturprodukt und wir versuchen Einfluss zu nehmen, aber schlussendlich können wir eigentlich das Produkt nur unterstützen, sozusagen.
Ja, schönes Bild, ja. Und ihr habt ja nicht nur hier Reben, sondern ihr habt im Piemont auch noch einen Weinberg. Wie ist es da dazu gekommen?
Das war auch eine relativ blauäugige Sache. Und ja, du hast es am Anfang also ein bisschen, die Landwirtschaft ist zum Teil auch vielleicht von der Gesinnung her, obwohl riesige Schritte gegangen sind. Und ich kann natürlich jetzt das so als Quereinsteigerin sowieso sagen. Aber wenn man einfach etwas mal anders macht wie die anderen, wirst du dann schon noch man wird beobachtet, sag's mal so. Und das Projekt Piemont ist wie so noch etwas, oder etwas Zweites, oder der zweite Standbein innerhalb von Wein, das ist also eigentlich auch so ein bisschen Herzensangelegenheit von Christian und Heidi. Sie wollten wie so etwas Zweites noch wollen, ergänzend zu unserer Weisswein-Palette natürlich auch, aber einfach auch noch etwas Zweites, so ein bisschen südlich. Ja, und da war einfach am Anfang so eine Idee im Kopf gewesen. Sie sind x-mal Sachen anschauen. Es war auch nicht von Anfang an klar gewesen, dass es das Piemont sein soll. Aber es hat sich dann herauskristallisiert, dass da auch von der Distanz her, dass da machbar ist, weil wir hier einen laufenden Betrieb haben. Und da, wo der gestartet hat, noch grösser. Jetzt ist ja der Obstbau ist Geschichte. Aber da ist wie so, jetzt rückblickend denke ich manchmal, also ist schon irgendwie noch ein bisschen verrückt gewesen, wie sie da auch gemacht haben, da Wechsel hin und her, gerade im Herbst mit dem, man ist voll am Obsten, der kommt die Wimmet, da, aber auch unten und Piemont ist, wir sind in Italien, es läuft einfach alles nochmal anders. Heidi hat italienische Wurzeln, sonst wäre es wahrscheinlich auch gar nicht, das wäre gar nicht möglich gewesen. Und es ist aber nicht nur die Sprachbarriere ist manchmal fast die kleinste Barriere. Es ist einfach eine andere Kultur. Wenn man sie fragt, sie sind Norditaliener, sie sind näher bei uns, wahrscheinlich Süditaliener. Aber für uns, wir ticken einfach anders. Und da merkst du bei allem. Und gleich ist sie irgendwie, hat sie es dort so ein bisschen reingesogen. Und dort ist es dann auch wieder ein bisschen ähnlich, finde ich jetzt zurückblickend, wie wo wir überhaupt mit Huber gestartet haben. Sie sind Sachen anschauen, also Sachen, das heisst Weingüter, und immer im Zusammenhang, wo es auch irgendeine Wohnmöglichkeit gibt, weil wir haben gesagt, wir brauchen das, wenn wir dort sind, ein Haus, wo man nächtigen kann. Und sie haben dann am Schluss oder zusammen mit einer Maklerin haben sie zwei Objekte gehabt, oder eigentlich eins, wo sie sich, glaube ich, schon so ein bisschen entschieden gehabt hätten. Und dann sind wir ins Spiel gekommen, also die nächste Generation, und sind wir dann eine Woche runter und da anschauen. Und dann hat der Christian schon so zum Roger gesagt, es gäbe noch etwas anderes, aber das ist eigentlich zu gross. Aber wir können es ja mal noch schnell anschauen. Und dann sind wir dort angefahren und dann war eigentlich klar gewesen, dass es da wird. Wenn denn da? Also der Roger hat gesagt, wenn denn, dann ist es da. Weil der einfach von der, ich weiss auch nicht, von der Stimmung, von der Aura, das ist der Rebberg. Und da ist es jetzt auch geworden. Der Weingut heisst Ariotta und da ist eigentlich wie so eine Arena drin. Und alles, was du so siehst, das gehört zu dem Weingut. In der Mitte war es ein Wohnhaus, ein Bauernhaus, ein altes, mittelmäßiger Zustand, also eine gute Bausubstanz haben wir herausgefunden. Ja, und irgendwie haben wir dort auch wieder das Potenzial gesehen. Aber eigentlich jetzt rückblickend, wenn man gewusst hätte, nur schon bei dem Umbauprozess und auch bei allen anderen Sachen, also sechs Weingesetz und Diskussionen mit dem Kellermeister und mit dem Landwirtschaftsamt, wo in Italien auch wieder nochmal ganz anders ist als bei uns. Ich weiß nicht, ob wir es nochmal machen würden.
Es ist immer gut, dass man es nicht vorher weiss, wie es ist.
Wahrscheinlich schon. Da diskutieren wir auch intern oft, wer Huber wie dort, wo wir jetzt sind, ohne das Projekt Piemont. Wahrscheinlich nicht. Ja.
Wir wachsen auch immer wieder an diesen Aufgaben, oder? Und das ist ein Rucksack, den man mitnimmt, wo andere Aufgaben dann zumal auch leichter werden, weil man halt die Erfahrungen wie schon mal gesammelt hat, oder? Und das kann man auch schon viel besser neue Sachen abwägen, oder?
Mit jedem, der neu dazukommt, tust du wieder resilienter werden, eigentlich so ein bisschen vom Bild her.
Ich finde auch, also das hat es wie auch gebraucht, das Projekt. Und das hat man schon nochmal eine andere Ausstrahlungskraft auch bekommen. Und einfach da für uns persönlich, um halt den Traum von Christian und Heidi, um mal im Ausland mal noch etwas zu machen, dass man den Schritt gewagt hat, ausprobiert hat. Und wir haben uns auch dort wieder wie so eine Deadline gesetzt, oder? Wir haben halt auch wieder ein Stück weit basierend auf unserem Businessplan, dass wir einfach sagen, ja, wir machen jetzt auf einmal 10 Jahre und dann schauen wir die Situation nochmal an.
Wieder neu beurteilen.
Ja. Wollen wir da weiterfahren, wollen wir etwas Neues machen oder, ja.
Und es hat auch zu diesen Wurzeln da auch nochmal ein bisschen mehr Weite gegeben, oder? Weil man tut sich ja dann auch räumlich nochmal ein bisschen, auch eben Ausland läuft alles ein bisschen anders, es gibt wieder einen weiteren Blickwinkel vielleicht auch, ein Stück weit.
Ja, und auch, dass man schon auch wieder schätzt, was alles oder da so gut läuft, obwohl man schon auch Verbesserungspotenzial hätte in vielen Sachen. Aber die Kombi ist irgendwie einfach auch noch cool. Und dort, wir haben dort ein Wohnhaus gehabt und da haben wir vielleicht schon auch wieder können machen. Oder wir sind relativ schnell vorwärts gekommen, weil wir viele Eigenleistungen können bringen. Also wir haben den Umbau und dort ist dann wie auch so klar gewesen, wenn wir etwas machen, dann machen wir es richtig. Also sprich, wenn wirklich das wir haben alles abgespitzt in Eigenleistung, also Familie und erweiterte Familie, Freunde. Und ich meine, ich habe das vorher auch noch nie gemacht, aber das war mega lässig, also zwar mega streng, aber irgendwie so, man hat schon ein anderes... Man kommt schon eine andere Beziehung über, wenn man es selber auch macht. Und bist auch irgendwie stolz, dass da, also wenn man jetzt auch alle, die dort runtergehen, es ist auch eine recht emotionale Angelegenheit. Wenn du auf den Hof fährst, dann du bist irgendwie, es ist ja, ein ganz spezielles Gefühl. Ja. Und auch dort die Herausforderungen, manchmal muss man auch ein bisschen Glück haben, wahrscheinlich. Wir haben dann, der Rebberg ist wirklich sehr gut gelegen, von der Bestockung her, von der Ausrichtung her. Aber wir brauchten ja auch wieder einen Kellermeister, damit wir den Wein machen können. Und um den in die Schweiz zu bringen, wir sind in einem DOCG-Gebiet, was super ist. Das heisst, der muss dort abgefüllt werden und fertig eigentlich importiert werden. Und dann sind wir eigentlich durch einen Zufall auf unseren jetzigen Kellermeister gestoßen. Und der hat per Zufall zu dem Zeitpunkt einen eigenen Betrieb, ein eigenes Label, hat aber... sein Keller erweitert, sprich mit Tank modernisiert und hat eigentlich jemanden gesucht, den er extern vinifizieren kann. Also, und das hat irgendwie gepasst. Und er ist vom Typ her ähnlich wie der Christian, einfach in italienischer Form und das hat irgendwie gepasst. Obwohl, manchmal sind es beide Köpfe durch die Wand, aber das ist irgendwie auch gut. Und, Und ich glaube, er schätzt die Zusammenarbeit auch sehr und sieht den Mehrwert. Obwohl wir schon immer, jedes Jahr haben wir wieder Diskussionen über irgendetwas. Wir gehen natürlich einen anderen Weg wie er. Ja. Wir haben aber auch ganz ein anderes Klientel wie er. Wir verkaufen unsere Weine alle in der Schweiz.
Ja.
Und der Schweizer Gaumen ist wirklich ein anderer wie der Italiener. Mhm. Und das ist aber auch spannend.
Mhm.
Und da hat jetzt auch ein bisschen Zeit gebraucht, bis er da auch... woher soll er es auch wissen, dass er da wie auch erfahren hat und... Ich glaube, wir haben ihn, oder bringen ihn auch weiter.
Miteinander wachsen.
Ja.
Und bei all unseren Projekten, wir sind natürlich auch mit einer Geschwindigkeit manchmal unterwegs, wo man muss sagen, ja, vielleicht müssten wir da vielleicht auch mal einen Gang zurückschalten. Weil gerade auch in Italien, das ist natürlich, wir überfahren schon fast ein bisschen, oder? Mit dieser Mentalität. Und bei ihnen ist so, ja, die nächsten 10 Jahre tun wir dann das nochmal anpassen, weil es sind ja auch Betriebe meistens über Generationen schon bestehend.
Mm.
Und wenn du dann kommst und das Gefühl hast, du kannst innerhalb von 2 Jahren alles auf den Kopf stellen und neu denken, neu erfinden und ja, dann machst du jetzt nicht gerade beliebt, aber wir haben halt gleich auch wie so Vision oder Absicht drin gesehen, wie wir unsere Weine wollen machen und ja, das ist halt so in bestehende Strukturen, so die eigene Idee, Philosophie drin zu bringen, ist nicht immer gerade einfach. Und da wäre es sicher, wenn wir uns mehr Zeit würden geben würden, hätten wir vielleicht auch ja, weniger Diskussionen, oder? Aber wir wollen einfach die Geschwindigkeit beibehalten und das gibt es halt einfach die Konflikte, die wir im Moment lösen und das ist, die Konsequenzen sind uns bewusst und bis jetzt haben wir es aber immer so hergekriegt, dass schlussendlich dann gleich ein Mehrwert für beide Seiten daraus entstanden sind. Ja.
Ich finde, ein ganz schönes Produkt aus dem alles ist irgendwie unser Wein, der Tourmont, das ist, oder wir haben da mal Turin in einem Restaurant getrunken, so die Rebsorte Zusammensetzung. Und dann gesagt, das wäre irgendwie noch cool, wenn man das könnte selber machen. 50% Thurgau, sprich Pinot Noir und 50% Piemont und wir sind in der Barbera-Zone und darum ist das Barbera. Und jetzt ist das wie so normal, dass wir das haben, aber da, wo wir das erste Mal abgefüllt haben, beziehungsweise aufgeleist haben, nur schon, wie bringen wir den Wein, also den Barbera, der fertig ist, offen, also im Grossgebinde in die Schweiz, also über den Zoll, dass das nachher auch super ist und dass da alles funktioniert, das war ja recht Zeug. Und dann aber, und die Schweiz, oder das Schweizer Gesetz ist nicht weniger kompliziert als das Italienische, also man schaut natürlich auch, und das macht auch absolut Sinn, dass man das Produkt schützt, das ist ja nicht nur beim Wein, das ist ja bei vielen Produkten so, dass man die Label dort schützt. Da ist es natürlich in dem ersten Moment, wo wir im Restaurant gekocht sind, haben wir da alles nicht gedacht. Und jetzt, es geht. Mhm. Aber es ist natürlich, und auch jedes Jahr, wenn wieder der Import stattfindet von Italien, das machen wir natürlich schon ein paar Jahre und jedes Mal ist wieder, gibt es Stolpersteine, wo man merkt, ah ja, stimmt.
Herausforderung.
Ja.
Und wir versuchen uns auch immer wieder neu zu challengen, oder? Also das heisst,
und manchmal vergisst man ja auch wieder, was letztes Jahr war. Das ist ja manchmal auch noch gut, dass man vergisst ja auch wieder
Sachen. Ist auch gesund, Sachen. Ein Stück weit. Und ihr habt euch nochmal eine Herausforderung gesetzt, und zwar habt ihr Huber Kain rausgebracht. Das ist ein alkoholfreier Wein.
Genau, das ist ein alkoholfreier Traubensecco.
Mhm.
Weil wir das Gefühl haben, oder schon länger das Gefühl hatten, es wäre leer, etwas Alkoholfreies in-house anbieten. Wir haben einen Degustationsraum, wo wir viele private Gruppen haben, Familien, Geschäfte. Und du hast immer Leute, die weniger trinken oder nichts trinken oder nicht können, aus welchen Gründen auch immer, oder nicht wollen. Und dann haben wir gemerkt, eigentlich, also nur Wasser ist ein bisschen langweilig und es wäre cool, etwas Eigenes anbieten. Und das ist in der Branche ein sehr grosses Thema, schon seit einer Weile und jetzt aktuell wirklich sehr fest. Und wir haben einen Rosé-Spumante, also etwas Sprudeliges aus dem Piemont. Und darum haben wir gesagt, eigentlich wäre es cool, etwas Alternatives zu dem Spumante anbieten. Ja, und auch dort ist das ein neues Produkt. Und auch da haben wir dann unseren Kellermeister da, vielleicht ein bisschen gestresst. Und darauf gepocht. Und jetzt würde man sagen, wahrscheinlich ist auch gut, haben wir ihn gestresst. Also, er kann einfach auch ein bisschen von uns profitieren, dass wir ihn ein bisschen auf neue Ideen bringen.
Der Erfahrung dann auch, oder?
Ja, und der Thurgau, da muss man schon sagen, wir sind da schon in einem relativ konservativen Setting, traditionellen Setting, und das ist nicht nur schlecht, aber ja. Manchmal gewisse Strukturen ein bisschen durchbrechen, ist ja auch noch gut.
Sehr gut. Ich finde das super.
Ja, aber da können wir sind beide so aufgewachsen, wir kommen beide von da, und darum können wir vielleicht auch haben wir vielleicht auch manchmal die Frechheit, das zu machen. Und wir sind natürlich, da hast du jetzt vorhin gesagt, wir sind nicht ein Traditionsbetrieb, der seit Generationen auch gewisse Sachen müssen, fast weitermachen, weil ja auch schön ist zum Teil. Das haben wir wie nicht gehabt. Das heisst, wir haben von null auf alles müssen aufbauen, auch unseren Kundenstamm. Und da hat uns ja auch fast dazu gezwungen, um vielleicht einen anderen Weg zu schlagen. Darum ist auch da mit dem Alkoholfreien gehört wie auch dazu. Dass wir machen schon ein bisschen, wir haben schon ein bisschen nahe Freiheit, oder geben wir uns, wir machen schon ein bisschen, schon recht fest auch das, was wir wollen.
Super, macht das weiterhin. Und da wäre auch noch meine abschließende Frage, wo gehen eure Wurzeln noch so hin? Was gibt es gerade noch so aktuell? Wie kann man euch besuchen? Wie findet man euch? Lasst alles noch raus, wenn ihr rauslassen wollt.
Ja, also wir sind ja unser Angebot auch stetig am Erweitern. Und was aber immer ein guter Bestandteil ist, ist unsere Weinbar, die wir immer ersten Freitag im Monat durchführen. Da kann man vorbeikommen, mittlerweile gerne auf Reservation. Ja, auf ein Gläschen Wein. Es gibt immer noch ein paar Happy dazu. Und sonst haben wir unsere jährlichen Anlässe, die wir durchführen, wie den 1. Mai, Tag der offenen Weinkeller. Die Adventsdegustation, Degustation im Rebberg. Also das sind verschiedenste Sachen, die man anbietet. Und ja, also wir machen grundsätzlich all das, was uns Spass macht. Das sind halt auch Sachen, wo wir selber Freude dran haben. Wir sind das stetig wieder am Überdenken, am Ausbauen. Was will man als nächstes noch anbieten? Aber der Grundrahmen, der ist mittlerweile mal so ein bisschen gesetzt. Und auf nächstes Jahr dürfen wir uns auf ein paar neue Produkte freuen. Also der Huberkain kommt noch Zuwachs über. Also nebst dem Rosé gibt es jetzt auch noch eine weisse Variante daraus. Zum Rosé Spumante muss man noch sagen, dort haben wir auch wieder den Nachhaltigkeitsaspekt, den wir noch eingebaut haben. Also den machen wir aus den Sorten Sauvignon Gris und Divico, also aus unseren Piwi-Sorten. Und das haben wir gerade auch noch lässig gefunden, dass er alkoholfrei ist, plus halt auch noch, ich sage jetzt mal, sehr nachhaltig produziert.
Mega cool, ja.
Und das tun wir auch noch weiter ausbauen. Also unseren Sortenspiegel, das heisst, unsere Rebsorten, tun wir mit weiterer Piwi ergänzen. Also wir tun die Rebfläche noch mal ein bisschen vergrössern, dass wir auch da noch mal 1-2 neue Weinflechten rausbringen können oder von denen, die wir schon haben, ein bisschen mehr können produzieren. Unser erster PWW, den wir rausgebracht haben, der ist super angekommen. Der war nach 2 Monaten Ausverkauf. Da können wir jetzt nächstes Jahr ein bisschen mehr wieder auf den Markt bringen. Ja, also es sind ganz viele Projekte auf verschiedensten Ebenen, die da am Laufen sind. Und wir wissen nämlich selber nicht genau, wo wir dann in 2 Jahren oder in 10 Jahren stehen. Also, ja, also
oder in einem Jahr.
Oder in einem Jahr.
Ja. Ja. Ist ja auch schön, wenn man nicht immer eben alles schon so. Eben gewisse Planung schön, aber auch schön zu wissen. Es ist immer wieder für Überraschungen.
Ich würde vielleicht noch ergänzen oder abschliessen. All diese Sachen würden gar nicht so gut gehen, wenn wir nicht so tolle Partner hätten, die wir zusammen arbeiten. Also auch vor allem Partner aus der Region, sei der Gastronomen oder auch einen Caterer, der einfach auch ähnliche Haltungen haben wie wir. Und da war vielleicht auch ein Learning für uns, mit wem wollen wir zusammenarbeiten. Ja. Möglichst viele Leute was bringt uns am meisten? Und wir haben gemerkt, wir wollen mit Leuten zusammenarbeiten, die eine ähnliche Vision haben, eine ähnliche Philosophie. Und das ist einfach nachhaltig. Das ist, ja. Und auch unsere wir haben so treue Privatkunden, das ist wirklich extrem, die das auch, glaube ich, auch schätzen und honorieren, dass wir versuchen, irgendwie so ein das Traditionelle und das Moderne vereinen auf eine nachhaltige Art. Und eben auch neue Produkte. Ja, bei jedem Produkt, das wir mehr rausbringen, ist eigentlich, unser Sortiment wird immer grösser. Eigentlich wollen wir eher wieder ein bisschen zurück, weil man schon alles auch verkaufen können. Aber wenn wir etwas Neues rausbringen, dann irgendwie wird das, also die Leute haben wie Lust, um das zu probieren und geben dem eine Chance. Und Das ist schon sehr schön.
Ja, mega wertvoll.
Ja, sehr wertvoll.
Mhm. Ja, ich danke euch viel, viel mal für die Zeit, die ihr uns geschenkt habt. Und bin schon gespannt, was da alles noch kommt, was da alles noch so ein bisschen raussprüht. Und ja, wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg, Freude und Energie für eures Wirken. Danke vielmals.
Danke vielmals für den Besuch.
Sehr gern. Bis bald. Tschüss. Danke vielmals fürs Zuhören. Und schön, bist du da bei den Wurzeln gelandet. Wenn du etwas hast mitnehmen können, abonniere den Wurzelgespräche-Podcast und teile ihn mit Menschen, die sich auch gerne inspirieren lassen. Ich freue mich natürlich auch über deine Rückmeldung, welchen Impuls du aus dem Wurzelgespräch mitnimmst. Ganz nach dem Motto «Zusammen wurzeln und wachsen». Bis bald!